Liebe Gemeinde, der Bibeltext von heute steht im Buch der Offenbarung im Kapitel 1, die Verse 12 bis 20. Ich möchte euch bitten, zur Bibellese aufzustehen, dann gibt es gerade noch etwas Warm und Schub. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist, und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Soweit Gottes Wort. Ihr dürft euch wieder setzen. Johannes, der Verfasser der Offenbarung, ist alt, sehr alt, über 90 Jahre. Er ist der letzte Jünger von Jesus, der noch lebt. Viel Not, Leiden, Schmerzen und Verfolgung hat er in seinem Leben erlebt, nebst vielem Ermutigendem. Man nimmt an, dass er unter Kaiser Domitian verbannt worden ist auf die Insel Patmos. So nach dem Motto: aus den Augen, aus dem Sinn, ohne die Finger dreckig machen zu müssen. Aber Johannes ist dort nicht allein. Jesus Christus besucht ihn. Er ist da, mitten in aller Verbannung. Und plötzlich sieht er Jesus. Plötzlich hört er ihn. Wir haben das in Vers 12 gelesen. Eine gewaltige Vision sieht er, die ihn erschüttert, diesen reifen Nachfolger von Jesus, sodass er wie tot zu Boden fällt, in Vers 17. Und dann diese unendlich zarte Berührung durch Jesus. Diese trostvollen Worte, diese stärkenden Worte: Fürchte dich nicht, ich bin da, ich bin dein Erlöser und Herr. Und schließlich bekommt er, das lesen wir in Vers 19, den Auftrag aufzuschreiben, was er alles sehen wird. Was gestern ist, was heute und was noch geschehen soll. Und genau das ist ja der Schlüssel, wenn je jemand versucht, die Offenbarung durchzulesen, nehmt das als Schlüssel, dann ist vieles einfacher. Zu dem Text habe ich eine ganz besondere Beziehung. Vor 50 Jahren, nämlich im Januar 1973, habe ich meine erste Predigt angehalten. Genau zu dem Text. Und nach diesen 50 Jahren möchte ich das eben einmal tun. Aber es gibt ein paar Unterschiede. Vor 50 Jahren habe ich 5 Stichwörter am Rand der Bibel und ungefähr 2500 Wörter oder noch mehr da im Kopf und da im Herz. Und heute schreibe ich 2500 Wörter auf und habe 5 Wörter in mir rein. Nein, aber die Zahl ist massiv untertrieben. Auch die Sicht von da oben ist eine ganz andere. Wir haben farbige Stühle und ich bin so dankbar, dass wir die haben. So hat es nämlich früher ausgesehen. Bänke, wenn ich immer denke, dann die sind so robust, dass die die Ewigkeit plus 1 Jahr haben. Und so hat es von vorne gesehen, richtig verankert. Und irgendwie bin ich gerade ein bisschen stolz, dass mein Dienst sogar die Bänke überdauert hat. Auf diesen Bänken sind ein paar gesessen, die noch heute da sind, und vor allem jemand. Ein gewisses Fräulein Gläglis Liebe. So hat man damals gesagt. Meine Verlobte, damals, 3 Monate später, haben wir geheiratet. Und dir, lieber Schatz, möchte ich heute danken aus tiefstem Herz für die 50 Jahre treue Begleitung. Ohne dich wäre der lange Dienst nicht möglich gewesen. Ich danke dir für deine vielen Gebete, für alle Unterstützung, für alle Ermutigungen und auch für die Rückmeldungen. Du hast Hunderte von Samstag, manchmal auch noch andere Tage, mir den Rücken frei behalten, dass ich auch vorbereiten konnte. Tausende von Stunden die Heime, den Karren am Laufen gehalten und bist auch bis auf wenige Mal überall hin mitgekommen, wenn ich einen Dienst gehabt zum Predigen. Ich danke dir aus tiefstem Herzen. Jetzt möchte ich kurz beten, wir bleiben sitzen. Herr Jesus Christus, ja, es ist eine lange Zeit. Du hast mich dort gerufen in den Dienst und ich habe erlebt, wie du durchtreibst. Wie der Heilige Geist immer wieder die grosse Inspiration war in deinem Wort. Ich habe nie zusammenknübeln, dass eine Predigt entsteht, sondern der Reichtum aus deinem Wort ist mir Mal für Mal begegnet. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du einfach durchgetragen hast, dass der Heilige Geist geholfen hat, all das, was in deinem Wort steht, auch zu transportieren in die Herzen der Zuhörer. Und ich möchte dir jetzt danken, Herr, du kennst auch die vor mir liegende Zeit. Ich weiß nicht, wie manche Predigt, dass ich noch wird halten, aber du weißt es. Und ich möchte dich einfach ganz herzlich bitten, dass es gnädiges Ende gibt, dass ich weiß, jetzt ist Zeit und dass das dann auch gemeint versteht. Ich möchte dir herzlich danken für alles. Amen. Zurück zur Predigt. Ich kenne die Predigt nicht mehr. Aber das Thema ist mir in all den Jahren nicht aus den Augen, aus dem Sinn gegangen. Und in diesem 13. Vers steht dieses Wort. Das hat mich damals fasziniert. Da bin ich hängen geblieben. Jesus mitten in den Gemeinden. Es hat mich ergriffen und ich habe viel, viel darüber nachgedacht, nachgeforscht. Da mich gefragt, ist Jesus die Mitte in meinem Leben? Ist Jesus Christus die Mitte in meinem Handeln? Ist Jesus Christus die Mitte in der Gemeinde hier am Ort? Die Mitte unseres Zusammenkommens? Die Mitte unseres Lobes, unseres Betens? Und letztlich auch die Mitte der Verkündigung? Damals habe ich der Gemeinde versprochen, dass es mein großer Wunsch ist, dass Jesus immer die Mitte der Verkündigung bleibt, wenn ich predige. Ich habe heute 4 Aspekte zu diesem Thema Jesus Christus in der Mitte mitgebracht. Das erste, Jesus Christus, die Mitte der Weltgeschichte, Jesus Christus, die Mitte der Heilsgeschichte, Jesus Christus, die Mitte der Vergebung, Jesus Christus, die Mitte in allem Zusammenkommen und Beten. Zum Ersten, Jesus Christus, die Mitte der Weltgeschichte. 2-mal nimmt Johannes Bezug darauf in dem Text, den Benno und ich gelesen haben. In Vers 8 steht: Ich bin das A und das O, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und anschließend in Vers 17 steht: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Der Erste und der Letzte, Anfang und Ende. Damit meint Jesus die ganze Geschichte, die wir durchleben. Sie beginnt mit der Schöpfung, dem Schöpfungsakt. Dort fängt die Zeit an zu laufen. Hartmut Jäger hat dazu Folgendes aufgeschrieben. Rotkehlchen, Rotbarsch, Rosen und Rosenstock sind alle wunderbar, aber wir Menschen sind die einzigen Geschöpfe, die im Bilde Gottes geschaffen sind. Alle vorherigen Schöpfungsakte geschahen durch das Wort. Ein Befehl reichte aus und es war da. Anschließend ist Gott im Gespräch. Lasst uns Menschen machen. So wird von Anfang an deutlich, hier handelt es sich um einen außergewöhnlichen Schöpfungsakt. Denn der Mensch sollte Gott ähnlich geschaffen werden. So wie Gott eine Dreieinheit ist, ist auch der Mensch eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Und wir leben in dieser Zeit. Sie ist noch nicht zu Ende. Sie läuft unerbittlich weiter. Jeder Tag wird einem mehr. Und Johannes schreibt auch über das Ende. Schreibt auch darüber, wenn Himmel und Erde vergehen werden. Nicht durch Zufall, sondern wenn alle Elemente einmal zusammenkrachen. Ihr könnt das nachlesen auch in 2. Petrus 3. Und Jesus Christus hält Anfang und Ende der Weltzeit, der Geschichte mit seinen Händen zusammen. Er kann das nur, weil er in der Mitte steht, Anfang und Ende. Diese Mitte ist die Zeitenwende geworden dazu. Was meine ich damit? Bist du dir eigentlich bewusst, dass du jedes Mal, wenn du eine E-Mail schreibst oder sonst irgendetwas, dass du bezeugst, dass Jesus Christus da ist, dass er geboren ist, dass er dadurch die Zeitenwende installiert hat. Vor Christus, nach Christus. Paulus schreibt das so: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Mit der Geburt von Jesus gehen alle alttestamentlichen Verheißungen auf Jesus hin in Erfüllung. Es sind ungefähr 300. Mathematisch, also menschlich gesehen, eine Unmöglichkeit. Mathematisch gibt es eine riesige Zahl, fragt André, der kann das besser erklären als ich. Aber es ist nicht so bei Gott. Er hat seinen Sohn gesandt, er ist der Allmächtige. Noch ein kleines Detail, interessant ist, es gibt ja kein Jahr Null. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Minus eins, plus eins. Es gibt kein Jahr Null. Es ist ein fiktiver Zeitpunkt, wo das wechselt vor Christus zu nach Christus. Und was mich immer wieder frappiert ist, sogar Atheisten und Agnostiker versehen ihre Mails, ihre Schreiben oder was auch immer mit dem Datum und geben damit indirekt zu, dass Jesus Christus eine historische Gestalt ist, der Zeitenwender. Seht, Jesus Christus war nie am Rand, eine Randfigur der Geschichte, sondern immer und ausschließlich die Mitte, nichts anderes. Kommen wir nochmals zurück auf Vers 8. Das ist ganz interessant geschrieben. Eigentlich müsste ja dieser Vers heißen: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da sein wird. Das wäre ja die logische Folge. Aber hier steht, der da ist und der da war und der da kommt. Gott ist nicht nur, er handelt auch, er kommt wieder. Benno hat das angetont. Jesus Christus kommt wieder. Er ist der Allmächtige. Das heißt, Jesus Christus ist nicht nur ewiger Gott, sondern er handelt in Raum und Zeit, heute und morgen. Er sitzt nicht irgendwo auf Wolke 7 mit mitleidigem Blick auf die Erde bei Harfenklang, sondern er kommt, er handelt, er ist der allmächtige Gott. Kein Gott, der einfach nur zuschaut. Er kommt ans Ziel immer. Sein Kommen bedeutet die Zeitenwende der Geschichte, aber noch viel mehr. Seht, Geschichte, und ich glaube, da sind viele einig, ich habe zwar Geschichte geliebt in der Schule, bin vielleicht da eine Ausnahme, aber Geschichte empfinden wir so oft als etwas Abstraktes, so an eine Aneinanderreihung von Fakten. Da kommen viele Namen und Ereignisse vor, aber irgendwie hat doch das manchmal ganz wenig oder gar nichts mit uns zu tun. Und wenn Jesus Christus nur eine historische Figur ist und bleibt, dann ist auch sein erstes Kommen ein Ereignis unter vielen. Aber Jesus Christus ist viel mehr. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Jesus Christus ist nicht nur Mitte der Weltgeschichte, er ist die Mitte der Heilsgeschichte. Da geht es persönlich um dich und mich, um deine und meine Beziehung zu Gott, um eine Begegnung mit Jesus Christus. Johannes schreibt in seinem Evangelium über das Sterben von Jesus. Und er, das ist Jesus, trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Jesus Christus ist nicht nur gekommen, um die Zeiten zu wenden, vor Christus, nach Christus, sondern er ist vor allem gekommen, um mit dem Problem, dem Grundproblem des Menschen, die Sünde, die Trennung von Gott, fertig zu werden. Und das ein für alle Mal. Seit dem Sündenfall in 1. Mose 3 wird das geschildert, ist die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerbrochen. Nicht nur etwas angekratzt oder verbogen, nein, total zerbrochen, grundsätzlich, definitiv. Und daraus, aus der Gottesferne, resultieren alle meine Übertretungen der Gebote Gottes. Es ist eine, das Evangelium wird verkürzt, wenn meine Gottesferne nur daraus besteht, das, was ich nicht tue, was Gott eigentlich möchte. Sondern es geht um etwas Grundsätzliches, um meinen Zustand vor Gott. Die Bibel redet von einem Reich der Finsternis, und das ist die Gottesferne, in der jeder Mensch von Natur aus lebt, und einem Reich des Lichts, das ist Gottes Reich, das jedem zugänglich gemacht wird durch Jesus Christus. Jesus Christus ist gekommen, um die Brücke zu schlagen, zurück zu Gott. Das, was der Mensch nicht kann, Gottes Gnade und Güte erreichen, hat Gott getan in Jesus Christus. Das Bild des Johannes fasziniert mich. Es ist die beste Darstellung. Jesus stirbt in der Mitte, zwischen zwei Verbrechern. Er hängt mit ausgestreckten Armen, gezwungenermaßen da. Und das ist zugleich in seinem Sterben die große Einladung. Komm, bring dein verkorkstes Leben, deine Schuld, ich trage sie weg. Ich büße an deiner Stelle. Zu Beginn lästern beide Verbrecher, aber dann der eine hält inne und empfängt Vergebung für sein Tun und hat einen Platz im Himmel. Der andere, der bleibt immer, für immer in der Gottesferne. Jesus wird in der Mitte gekreuzigt, für deine, für meine Schuld. Nicht am Rand, nein, in der Mitte. Er ist ja auch der einzige Mittler, der einzige, der Mensch Jesus, Christus, wie es Paulus an Timotheus schreibt. Diese Erlösungstat ist die einzig gültige der Heilsgeschichte und kann durch gar rein nichts ersetzt werden. Sie ist einmal geschehen und das reicht. Jesus wird gekreuzigt zwischen zwei Schwerverbrechern. Das heißt auch noch etwas anderes. Es gibt keine noch so dunkle Vergangenheit, die nicht durch Jesus Christus wieder in Ordnung gebracht werden kann. Jesus schließt das Himmelreich für jeden Menschen auf. Im gelesenen Text schreibt Johannes genau das Gleiche, einfach etwas schwieriger zu verstehen. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie ein Tod, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Kein Mensch, heißt das, kann sich den Himmel verdienen, nur schenken lassen durch die Gnade von Jesus Christus. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Jesus Christus, die Mitte der Vergebung. Ich war tot, nochmals dieser Vers, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Jesus nimmt hier nochmals auf seinen Tod und seine Auferstehung Bezug. Das können wir nicht genug hören und soll eine Stärkung sein für dich und für mich, für unseren Glauben an diesen Erlöser. Und das heißt zusätzlich, diese Erlösungstat, sie gilt in alle Ewigkeit. Sie verliert nie ihre Gültigkeit. Sie ist an keinen Zeitabschnitt gebunden. Und darum sagt Johannes hier noch, Amen, so sei es. Es ist so, so doppelt genäht hält besser, ja, im Volksmund. Das bedeutet, das Erlösungswerk ist doppelt gesichert durch das göttliche Amen. Seht, der größte Feind des Erlösungswerks von Jesus Christus ist die Werkgerechtigkeit. Die irrige Meinung, dass am Schluss meines Lebens Gott alle meine guten Taten in eine Waagschale legt und meine schlechten Taten in die andere und man hofft, dass dann die guten Taten ja schwerer sind, mehr Gewicht haben. Aber der Maßstab für dieses Tun ist ja subjektiv. Denn selbst ein Verbrecher findet ja immer noch einen, der noch schlimmer ist. Aber dieses Denken aus guten Werken, das Reich Gottes, den Himmel zu erreichen, ist tief in uns Menschen verwurzelt. Im Christentum und vor allem auch in allen anderen Religionen. Erlösung durch gute Werke, durch Almosen geben, durch Abbüßen. Und wenn ich mich genug anstrenge, da wird doch Gott schon mit mir zufrieden sein. So im Stil wie, ja, wenn du geblitzt wirst, weil du innerorts mit 60 statt mit 50 fährst, kannst du auch nicht dem Polizisten sagen, ja, hören Sie, als Kompensation dazu fahre ich die nächste Woche nur 40 Stundenkilometer. Geht einfach nicht. Geblitzt ist geblitzt. Dieses System des Abbüßenwollens, der Vergehen, es wird nichts nützen. Die Tatsachen sprechen immer gegen uns. Aber Jesus hat den Schlüssel. Und in seinem Brief schreibt Johannes etwas davon. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, ist starker Tobak. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn der Mensch seine Schuld vor Gott abstreitet, betrügt er sich selbst. Ebenso, wenn er meint, mit Gott dann schon noch einen Deal machen zu können, alles erklären zu können. Ja, und noch ein größerer Betrug ist, Selbstbetrug ist das Denken, dass es Gott überhaupt nicht gibt. Oder dass Gott nur eine Projektion im Denken von ein paar verrückten Ewiggestrigen ist. Ein Tröster für Schwächlinge, die ihrem Leben, die ihr eigenes Leben nicht zu meistern vermögen. Welch ein Irrtum. Wir haben es hier, Vergebung geschieht nur durch Jesus, der am Kreuz alle Schuld und Sünde der Menschen auf sich genommen haben. Jesus Christus ist die Mitte der Vergebung. Du bekennst deine Sünden, ich vergebe dir vollständig. Ja, ich werde sogar nie mehr auf deine Schuld zu sprechen kommen. Du bringst mir allen Dreck und Schmutz deines Lebens und ich reinige dich, dein Herz von allem. Du bringst mir alle Streitigkeiten und ich gebe dir dafür Frieden. Du bringst mir deine Verdorbenheit und ich mache dein Leben sauber. Du bringst mir alle deine krummen Wege, ich vergebe dir und mache sie gerade. Du bekennst den Hass gegen alles Göttliche und Menschen und ich gebe dir Liebe. Jesus Christus ist die Mitte der Vergebung. Außerhalb von Jesus Christus gibt es keine echte Vergebung. Ein letzter Aspekt. Jesus Christus, das muss ich auslassen, ist auch die Mitte im Dienen, aber ja, vielleicht kommt das noch, der letzte Aspekt. Würdest bitte drucken. Ja. In der kommenden Woche sind wir aufgerufen, als Gemeinde zu beten. Verschiedene Anliegen vor Gott zu bringen, alleine oder in Gruppen. Aber aufgepasst, ich möchte das ganz klar sagen zu Beginn. Wenn ich jetzt dann einen Vers einblende für das Zusammenbeten, heißt das nicht, dass das Gebet eines Einzelnen nicht wertvoll ist. Im Gegenteil. Jakobus sagt in einem anderen Zusammenhang, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Eine unglaubliche Verheißung für jeden, der auch in der kommenden Woche alleine betet für die Gemeinde. Jetzt zu den anderen Versen. Weiter sage ich euch, steht im Matthäusevangelium, Kapitel 18, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen oder zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Dieser Vers wird oft und viel zitiert, wenn Christen zusammenkommen, auch zum Beten. Aber oft ist der Zusammenhang nicht bewusst. In den vorhergehenden Versen ist nämlich von Gemeindezucht die Rede. Eine ganz schwierige, äußerst heikle Angelegenheit. Aber es geht darüber hinaus in die allgemeine Zusammenkunft. Weiter sage ich euch, oder wiederum sage ich euch, oder noch etwas sage ich euch. Wir müssen nie beten, komm in unsere Mitte. Jesus Christus ist da. Er hat das verheißen. Ich weiß, wir haben irgendwann ein Lied gesungen, komm in unsere Mitte, o Herr. Ach, nein, er ist da. Wir dürfen uns freuen, zu ihm zu gehen. Er ist sowieso da, wenn zwei oder drei da sich in seinem Namen versammeln. Er ist da, wenn wir wirklich in seinem Namen zusammenkommen. Das ist das Entscheidende. Jesus verspricht, in der Mitte zu sein, nicht unter den geladenen Gästen, so quasi als Zaungast. Nein, er ist in der Mitte. Jesus Christus ist und hört, ist da und er hört unser Beten. Er sieht auch unser Beten. Das heißt, alle Beweggründe, weil er dein und mein Herz kennt. Wenn wir so zusammenkommen, an verschiedenen Orten, eins werden vor Gott, dann wird auch unser Beten Gott wohlgefällig sein. Und er verspricht, zu hören und zu erhören. Weißt du, wenn einem das bewusst ist, dass Jesus Christus in der Mitte ist, dann plappern wir nicht wie die Heiden, müssen auch nicht zum Schein lange Gebete verrichten, sondern wir dürfen wissen, Gott erhört selbst unser Seufzen, zeigt uns durch den Heiligen Geist, wie wir beten sollen und wofür wir beten sollen. Und so lade ich euch ein, in der kommenden Woche einfach dabei zu sein, mitzubeten. Ich fasse zusammen. Jesus Christus in der Mitte, so hat das Thema heute geheißen, ausgehend vom Text in der Offenbarung 1. Ich habe mir keine Zeit genommen, um da noch viel auszulegen, sondern weil mein Fokus auf etwas anderem ist. Jesus Christus, die Mitte der Weltgeschichte. Ich frage, glaubst du, dass er der Ursprung aller Dinge ist, der Erhalter und Vollender, der Erste und der Letzte, Alpha und Omega? Zweiter Punkt, Jesus Christus, die Mitte der Heilsgeschichte. Ich frage, auch deiner persönlichen Heilsgeschichte? Oder hast du ihn an den Rand befördert und brauchst ihn im besten Fall als eine Art Notnagel? Jesus Christus, die Mitte der Vergebung. Ich frage, lebst du in der Gewissheit, dass Jesus Christus dir vergeben hat und immer wieder vergibt, wenn du, wenn ich bekenne? Lebst du auch in der Vergebungsbereitschaft anderen gegenüber? Jesus Christus, die Mitte des Zusammenkommens und des Betens. Ich frage, hilfst du mitbeten nächste Woche? Nicht als lästige Verpflichtung, sondern als ein Vorrecht, mit Brüdern und Schwestern eins zu werden vor ihm, unserem alleinigen Herrn Jesus Christus. An Anliegen mangelt es nicht. Amen.